Ich bete noch kurz. Herr Jesus Christus, wir sind darauf angewiesen, dass du unser Herz berührst und uns dein Wort aufschließt. Und darum möchte ich dich jetzt bitten. Amen. Amen. Oh, ist das schön, Gottesdienst mit euch zusammen zu feiern. Das ist ein Geschenk und das ist so das Highlight der Woche, wo man sagen kann, jawohl, bald ist wieder Gottesdienst und da können wir zusammen in die Bibel schauen, wir können einander begegnen, Gemeinschaft erleben und das ist toll. Und ich möchte heute einsteigen und jetzt nicht weinen oder so, aber ich muss sagen, so in einem Haushalt zu leben, wo man der einzige Vertreter des männlichen Geschlechts ist, das hat besondere Herausforderungen. Man ist umgeben von Puppen, von Kinderwagen, von Verkleidungsmaterial für Prinzessinnen und Zauberstäbe, womit die leuchten und blinken und Let It Go singen können. Und dann sind da noch die Pferde, oder? Also Pferde ist das Ein und Alles. Pferdebleistifte, Pferdeaufkleber, Kuscheltier, Pferde, die eigentlich mitten in der Nacht anfangen zu galoppieren. Das ist verrückt. Pferde überall und nicht selten muss ich selber zum Pferd werden. Manchmal bin ich so ein ganz diszipliniertes Dressurpferd und muss Hindernisse gezielt und präzise überspringen. Manchmal bin ich aber auch so ein wilder Mustang. Da kann ich so ein bisschen das Mannsein mal ausleben. Ich bin so ein wilder Mustang und muss sofort jeden, der versucht, auf mir zu reiten, abwerfen. Unser Teppich musste schon so einiges aushalten. Und die Kinder, die merken instinktiv, oh Mann, dieses wilde Pferdchen, dem müssen wir irgendwie was bringen, damit es merkt, dass es uns vertrauen kann. Und dann geht's los. Dann bekomme ich irgendwas zu trinken, dann bekomme ich Trauben und manchmal auch Schokolade. Wir spielen viel Pferde. Also so ein Wildpferd, da muss man irgendwie Vertrauen zu aufbauen. Kinder spüren das, aber über Jahrhunderte hinweg hat man so mit echten Pferden völlig anders umgegangen, oder? Wenn man so ein Wildpferd hat, das muss gebrochen werden. Ein Wildpferd, da muss man Wasser und Nahrung entziehen, das muss man anbinden, bis es fast kraftlos ist und dann setzt man sich drauf, schnallt den Sattel fest, presst die Beine zusammen und bleibt so lange drauf, bis der Willen des Pferdes gebrochen ist. Ein Amerikaner namens Monty Roberts hat eine andere Methode entwickelt. Und diese Methode ist faszinierend. Sie geht viel, viel schneller und das Vertrauen wird nicht gebrochen. Der Wille des Pferdes wird nicht gebrochen, sondern das Vertrauen wird aufgebaut, sodass das Pferd letzten Endes selbst entscheidet, ich will diesem Menschen vertrauen. Und wie das aussieht, sehen wir uns jetzt in einem kleinen Videoclip an. Moment, ich muss noch eine Folie weiter. Jetzt bin ich zu weit, hm? Kannst du mal kurz Pause machen? Der Ton wäre wichtig.
How can you establish trust with a horse? Through the join-up, a process based on a common non-verbal language that allows the trainer to negotiate a voluntary bond with the animal.
Und es wird auf einmal fühlbar, dass man ein Nadelöhr durchstößt durch das Passivdrehen einer einzigen Schulter.
Thank you.
Jawohl, vielen Dank. Die Join-Up-Methode, es ist absolut faszinierend. Dieses Pferd hatte noch nie Kontakt zu Menschen, zumindest nicht in einem Vertrauensverhältnis. Es noch nie war ein Sattel da drauf und es gibt Belege dafür, dass man innerhalb von 6 Minuten das, was früher über Wochen praktiziert worden ist oder mehrere Stunden, um diesen Willen des Pferdes zu brechen, passierte plötzlich in 6 Minuten. Da ist der Trainer mit dem Pferd in einem Rundgang und weil wir die Augen vorne haben, sind wir sofort als Jäger zu erkennen für dieses Pferd. Fluchttiere haben die Augen immer seitlich. Und das Pferd flieht, bis es merkt, ich kann hier nicht weg und es ist besser, mit diesem Jäger zusammenzuarbeiten, als von ihm wegzugehen. Und so dreht dann der Mensch einmal die Schulter so zur Seite, wie wir das in dem Film gesehen haben, und es entsteht ein Join-Up. Englisch für verbinden, zusammenfügen, ein vertrauensvolles Aufeinanderzugehen. Und diese Verbindung ist so stark, dass man beinahe sofort diesem Pferd einen Sattel und einen Reiter auf den Rücken schnallen kann. Und den Reiter, den setzt man auf den Rücken. Ich fand dieses Bild als Einstieg für die heutige Predigt sehr, sehr passend. Warum nämlich? Weil heute ein Punkt sein kann in deinem Leben, wenn du heute hier im Gottesdienst bist, dass du einen Join-Up mit Gott erleben kannst. Dass du erleben kannst, wie eine erneute, vertrauensvolle Verbindung entstehen kann zwischen dir und Gott. Das ist das Ziel der Predigt. Deswegen, darauf habe ich mich vorbereitet, dafür habe ich gebetet. Dieses Zusammenfügen zwischen dir und Gott. Bei diesem Join-Up ist es so, dass das Pferd diesen Fluchtimpuls und diesen Fluchtinstinkt ablegt. Nicht mehr weglaufen vom Menschen, sondern es entscheidet, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es ist besser, dir zu folgen, als von dir wegzulaufen. Und vielleicht ist genau das heute Morgen die Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Nicht mehr diesen Fluchtinstinkt von Gott in dir zu spüren und zu sagen, ich laufe dir jetzt nicht mehr weg, sondern ich gehe auf dich zu. Ich verbinde mich wieder neu mit dir. Ein Join-up mit Gott. Voll Vertrauen. Was würde volles Vertrauen in unserem Leben verändern? Wir müssen uns da mal reindenken und dieses Bild uns vor Augen malen. Was würde volles Vertrauen mit einem Teenager machen, der morgens früh im Bett bleiben will und nicht aufstehen will, nicht in die Schule will, weil er weiß, ich werde wieder gemobbt? Was wird volles Vertrauen mit einer jungen Mutter machen, die nach dem 3. Kind total einfach nur noch müde ist und nicht mehr weiß, wie sie kräftemäßig die nächsten Wochen überstehen soll? Was macht volles Vertrauen mit einem Arbeitnehmer, mit einem Familienvater, der den Eindruck nicht los wird, der Stellenabbau im Geschäft wird nicht an mir vorübergehen? Was wird volles Vertrauen mit Eltern machen, die feststellen, dass sich ihre Kinder, ihr Teenager, Sohn oder Tochter gegen all das wendet, was sie ihm versucht haben beizubringen und die Freizeit auf zwielichtigen Partys verbringt? Wie wird Vertrauen unser Leben beeinflussen? Voll Vertrauen hat enorme Auswirkungen auf unser Leben. Und wir spüren schon, wenn wir so darüber nachdenken, wir bewegen uns nicht auf irgendein Randthema zu, wo man sagen kann, ja, ich sehe das so, ein bisschen Vertrauen, ich bin da aber anderer Meinung. Wir spüren, dass wir uns auf das Innerste, auf die Essenz unseres Glaubens zubewegen. Vertrauen kann in der Bibel sogar austauschbar mit Glauben gebraucht werden. Vertrauen und Glauben. Und weil dieser Bereich so essentiell ist für unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott, ist es auch der Bereich, der am härtesten umkämpft ist. Jeder, der länger als 2 Wochen Christ ist, wird das bestätigen können. Nichts ist so herausgefordert wie unser Vertrauen. Da passieren Kleinigkeiten und schon bröckelt unser Vertrauen und zerrinnt uns wie Sand zwischen den Fingern. Irgendwas im Alltag passiert, das Auto geht kaputt und wir sagen, oh Herr, schon wieder, wieso musst du mir das zumuten, warum gerade ich? Es kommt eine unerwartete Rechnung und wir sagen, oh Herr, wieso kümmerst du dich nicht um mich? Wieso komme ich einfach nicht aus diesem finanziellen Tief? Schon wieder eine Rechnung im Briefkasten. Es braucht nicht viel und unser Vertrauen zerrinnt. Die Folgen, wenn Vertrauen bröckelt, sind Angst, Furcht vor dem, was morgen kommt. Wie werde ich den nächsten Tag bewältigen? Unverhältnismäßig Sorgen machen, Schlaflosigkeit, Unruhe, Zweifel. Hat Gott es noch im Griff? Hat Gott noch die Kontrolle in meinem Leben? Ich glaube, ich habe den Eindruck, ich muss die Zügel wieder an mich nehmen und die selber in die Hand nehmen. Ich glaube, ich muss selbst dafür sorgen, dass ich hier ans Ziel komme mit meinem Leben. Und wir entziehen Gott das Vertrauen. Das ist eine Reaktion, die in Zeiten entsteht, wie sie uns im ersten Königebuch beschrieben werden. Das erste Königebuch ist faszinierend, mal das mit der Brille zu lesen, wie wir Vertrauen lernen können. Im ersten Königebuch wird uns berichtet, wie diese ersten Könige im Norden, in Israel und im Süden, im Königreich Juda, wie sie gelebt haben und was sie getan haben. David und Salomo, da erlebte das Volk Israel eine Blütezeit, besonders unter Salomo, zumindest in der ersten Hälfte seiner Regentschaft. In der zweiten Hälfte seiner Regentschaft begann das schon zu bröckeln. Götzendienst kam immer mehr in dieses Volk hinein. Und als Gericht dafür hat Gott gesagt, ich teile das Reich eben in das Nordreich Israel und Süden Juda. Im Norden regierte Rehabiam, im Süden Jerobeam. Die konnte ich noch nie so richtig auseinanderhalten. Rehabiam im Norden, Jerobiam im Süden. Und es waren furchtbare Könige. Ganz besonders besonders Rehabiam im Norden, im Königreich Israel. Er hat da Tiergestalten machen lassen und gesagt, Volk Israel, das ist dein Gott, hier kannst du jetzt anbeten. Und im ersten Königebuch ist ganz durchzogen und wird immer wieder diese Formulierung gebraucht, ganz wie der Herr geredet hatte. Oder etwas geschah und dann heißt es nach dem Wort des Herrn. Das heißt, es geht immer wieder um die Vertrauenswürdigkeit von Gott. Das ganze Königebuch ist durchzogen von diesen Phrasen, von diesen Elementen. Ganz wie der Herr geredet hat. Dann tritt in 1. Könige 17 ein König auf, der ist ganz besonders schlimm. Von ihm heißt es dann, er tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm waren. Es ist der König Ahab. Der König Ahab ist schlimmer als alle seine Vorgänger. Er förderte nicht nur den Götzendienst in seinem Land, mehr als die anderen es taten. Er heiratete sogar eine Frau, die 400 vollzeitliche Götzendiener finanzierte. 400 hauptamtliche Götzenpriester, die das Volk da anleiteten zum Götzendienst. Und diese Abwendung von Gott, die erreichte ungeahnte Ausmaße. Es war furchtbar, was da gelebt worden ist. Menschenopfer waren fast an der Tagesordnung. Ein furchtbarer Zustand. Als Gericht dafür sandte Gott durch den Propheten Elia eine Dürre. Und er hat gesagt, 3 Jahre und 6 Monate wird in diesem Land kein Tropfen Wasser vom Himmel fallen. Eine Dürre als Gericht. Er schickt seinen Diener Elia an einen Bach, von dem soll er trinken und Vögel sollen ihn versorgen. Aber dieser Bach trocknet eines Tages aus. Und hier steigt unsere Erzählung ein. Unsere Lektion für heute über das Vertrauen. Und wir wollen uns zwei Punkte in diesem Text in 1. Könige 17 ab Vers 7 anschauen. Erstens, was bedeutet Vertrauen? Und zweitens, wie kann ich vertrauen? Ich habe diese Predigt bewusst in zwei Teile geteilt. Den ersten Teil, mit dem beschäftigen wir uns heute, was bedeutet Vertrauen und wie kann ich vertrauen? Und am 1. Oktober werde ich eine Predigt halten über genau denselben Text und die Frage beantworten, worauf kann ich vertrauen? Elia ist am Bach Krit und der ist gerade ausgetrocknet. Und jetzt steigt hier unsere Erzählung ein, ab Vers 7. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Zapat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und ging nach Zapat, und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir doch auch ein bisschen Brot mit. Sie aber sprach: So wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf soll nicht leer werden. Und bis zu dem Tag, da der Herr es auf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Was für eine Geschichte. Was für eine Erzählung. Ich muss schon sagen, Gott hätte sich keinen unpassenderen Versorger für Elia aussuchen können als diese Witwe in Zapat, oder? Sie ist bettelarm. Sie ist zwar gastfreundlich und allein schon diese Frage von Elia: Bring mir doch einen Becher Wasser. Ich meine, komm, es ist eine Dürre, es ist trocken, sogar der Bach ist ausgetrocknet. Und das finde ich schon, das ist ja schon dreist, ohne Ende von Elia, von dieser Witwe, ein Becher mit Wasser zu verlangen. Aber als er nach etwas Essbarem fragt, da wird erstmal das ganze Ausmaß der Armut dieser Witwe deutlich. Sie sagt: Ich besitze nur eine Handvoll Mehl und ein paar Milliliter Öl und das will ich zusammenpappen, ein fast gar nicht nahrhaften Fladen backen und dann mich und meinem Sohn dem Hungertod überlassen. Das ist das, was ich jetzt vorhabe. Kurz vor dem Hungertod. Und diese Frau soll den Elia versorgen. Und dann kommt dieser unglaubliche Satz von Elia: Mach das so, aber bring mir zuerst so ein Fladenbrot heraus. Und beim Lesen stockt mir fast der Atem. Ich denke, Elia, das gibt's doch gar nicht. Das ist ein vorgezogenes Todesurteil, was du dieser Frau hier gerade zusprichst. Das ist das Letzte, was sie hat. Das ist doch egoistisch pur. Was machst du denn hier? Mach zuerst mir etwas. Das ist ja unglaublich. Elia fordert sie auf, dass diesen letzten Strohhalm, an dem sie sich festhält, loszulassen. Und genau das ist die Essenz von Vertrauen. Genau das ist der Kern des Vertrauens. Vertrauen bedeutet loslassen. Überall da, wo uns Vertrauen begegnet, geht es ums Loslassen. Immer. Das fängt ja schon beim Zahnarzt an, wenn ich mich auf den Stuhl lege und da mal die Griffe umklammere und den Bohrer höre, dann lasse ich los, die Kontrolle. Ich vertraue dem Arzt, dass er das Richtige tut, dass er ein bisschen was gelernt hat und nicht nur Praktikant in der Praxis ist. Wenn ich mich operieren lasse, ist es ja noch heftiger. Ich werde in einen Tiefschlaf versetzt, ich werde bewusstlos gemacht. Die können ja mit meinem Körper machen, was sie wollen. Ich lasse los die Kontrolle, die Selbstbestimmung. Ich lasse los. Vertrauen bedeutet loslassen. Und bei der Witwe, da ging es nicht um Zähne oder um eine Operation, bei der Witwe ging es um das Leben selbst. Elia fordert sie auf, ihr Recht auf Leben loszulassen. Er fordert sie auf und sagt, lass los, bring mir diesen letzten Fladen, den du noch zur Verfügung hast, das letzte Fladenbrot. Ihr Recht auf Leben. Schaut, ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn es ums Vertrauen geht, in unserem Kopf auch bestimmte Rechte festhalten. Und wir klammern uns da dran, wie diese Witwe an diese Handvoll Mehl und das bisschen Öl. Und wir sagen, das ist doch mein Recht. Das ist doch das, was mir gehört. Das ist doch mein Recht. Wie kann ich das loslassen? Was sind das für Rechte in unserem Leben? Und ich habe mal ein paar aufgelistet. Es gibt noch viele, viele mehr. Du kannst diese Liste für dich selbst vervollständigen. Recht auf Selbstverwirklichung und Freiheit. Auf der ganzen Welt wird uns eingeredet, du hast das Recht, dich selbst zu verwirklichen. Du hast das Recht, deine Träume zu leben. Du hast das Recht, dich selber auszudrücken, koste es, was es wolle und wen du dafür zurücklassen musst. Hans-Peter Reuer erzählt von einem seiner Freunde. Er war Bergsteiger und hat gesagt, so als Bergsteiger will ich mich selbst verwirklichen. Und er begann, jede noch so gefährliche und herausforderndste Tour und Strecke auf sich zu nehmen, die es gab. Und er reiste nach Afrika, Patagonien, die Anden, Himalaya, natürlich die Alpen. Und er bestieg da jeden Berg, war völlig begeistert. Und das am Ende, also wo er schon nicht mehr konnte körperlich, sagte er ihm im Vertrauen und sagte, Hans-Peter, das Ergebnis meiner Selbstverwirklichung ist eine zerrüttete Ehe und enttäuschte Kinder, die nichts mehr von mir wissen wollen. Weil er nie Zeit hatte für sie. Selbstverwirklichung wird uns eingeredet, ist erlaubt, koste es, was es wolle. Das ist dein Recht im Leben. Selbstverwirklichung und Freiheit. Der Drang, deine Ziele und Wünsche zur Erfüllung zu bringen, koste es, was es wolle. Die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. In Römer 1 wird uns erzählt, wie es ein Gericht Gottes ist, dass ein Mensch sein Leben lang seinen selbstsüchtigen Zielen hinterherlaufen kann, nur um am Ende festzustellen, sie lassen mich leer. Es ist eine Art von Gottes Gericht, kein Recht. Oder wir halten an dem Recht auf Beziehungen fest und sagen, ich habe doch das Recht auf eine romantische Liebesbeziehung, oder? Ich hab doch das Recht auf liebe Kinder, mit denen man so schön vor anderen angeben kann. Das Recht auf gute Freunde. Ich habe doch das Recht auf faire Arbeitskollegen. Entschuldigung, aber ich habe doch das Recht auf einen fairen und auf einen liebevollen, verständnisvollen Ehepartner, oder? Wo steht das in der Bibel, dass du dieses Recht hast? Und dass ich dieses Recht habe? Nirgendwo. Wir haben nicht das Recht, wenn wir das genießen dürfen. Halleluja! Und wir dürfen uns daran freuen. Aber das Recht? Die Bibel gibt uns nicht dieses Recht. Oder das Recht auf Besitz. Ich habe doch das Recht auf ein eigenes Haus oder zumindest eine eigene Wohnung, das Recht auf einen Computer, auf einen Arbeitsplatz, auf ein Auto und so weiter. Wie schnell beginnen wir Gott unser Vertrauen zu entziehen, wenn unser Besitz uns entgleitet, oder? Uns kommt etwas abhanden und wir fühlen uns in unserem Recht benachteiligt. Gott hat uns nicht Recht gegeben. Wo sagt die Bibel, dass wir dieses Recht haben? Auf Besitz. An keiner Stelle. Oder als letztes das Recht auf Gesundheit. Also wenn wir auf etwas ein Recht haben, dann doch das Recht auf körperliche, emotionale und seelische Gesundheit. Uns wird eingeredet, wir haben das Recht, gesund, vital und voller Lebenskraft zu sein. Aber wenn Menschen, die glauben, dieses Recht zu haben, irgendetwas davon abhanden kommt, irgendetwas, entziehen sie Gott ihr Vertrauen. Sie werden zornig mit ihm und über ihn, brechen den Kontakt beinahe ab. Gott verletzt kein Recht, wenn du oder ich krank werden. Denn wir haben dieses Recht nicht. Gott verletzt kein Recht, wenn uns Leid widerfährt. Denn nirgendwo in seinem Wort verspricht er uns ein leidloses Leben. Ich kann mich an eine Situation in meiner Bibelschulzeit erinnern, wo mir das so ganz handfest, irgendwie banal, aber doch ganz handfest deutlich geworden ist. Ich hatte Tanja gerade kennengelernt und verschossen bis über beide Ohren, oder? Ich hatte kaum Zeit, die Bibel zu lesen, hätte ich fast gesagt. Aber also das Theologiestudium zu machen, mein Notendurchschnitt, der sank um eine Note, als wir zusammengekommen sind. Ist noch verrückt. Aber der Herr ist gnädig, ich habe doch bestanden. Also ich war in der Bibelschule, hatte Tanja gerade kennengelernt, wir waren zusammengekommen und ich hatte kein Geld. Das war voll schlimm, es war mitten im Winter, Schnee lag auf den Straßen und ich hatte kein Geld für Winterreifen. Ich hatte total abgefahrene Sommerreifen, ein schönes Auto, aber kein Geld für Reifen. Und ich konnte mir das einfach nicht leisten. Ich konnte das auch nicht tanken, das Auto. Und dann jeden Mittwoch gab es Sing and Pray, hieß das so, eine Stunde miteinander singen und beten. Und ich weiß noch, wie ich da saß und Gott anklagte. Ich wollte Tanja sehen und das ging aber nicht. Und ich hab gesagt, Herr, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin für dich in die Bibelschule gegangen. Du bist der Grund. Du bist schuld, dass ich hier sitze. Und jetzt kann ich nicht einmal Tanja sehen. Ich meine, komm schon. Habe ich nicht das Recht auf Winterreifen? Bist du so arm, dass du mir nicht mal Geld für Winterreifen besorgen kannst? Und ich war sauer. Und innerlich. Und ich saß während dem Lobpreis so da. Und ich dachte, Gott, das ist doch nicht wahr. Was machst du hier mit mir? Und dann stimmte die Band ein Lied an und das werde ich nie vergessen. Und ich habe euch einen kleinen Auszug von diesem Liedtext hier mal mitgebracht. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Da heißt es in dem Lied, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, leg ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträum, was meine Rechte wären, ich gebe alles auf, für ein neues Leben her. In diesem Liedtext wird eigentlich ausgedrückt, was die Witwe damals bei Elia tat. Sie legte ihr Recht auf Leben vor Gott hin, vor diesem Propheten, diesem Mann Gottes. Und als ich da saß und dieses Lied gesungen wurde, ich musste innerlich gleichzeitig weinen und lachen. Ich musste weinen, weil ich Gott wegen so einer Lappalie angeklagt hatte und der Meinung war, das ist doch mein Recht, Winterreifen zu besitzen. Und dann musste ich lachen, weil Gott sagt, Boris, gib mir dieses Recht ab und ich sorge dafür, dass du versorgt bist. Leg mir das hin. Schau, du hast diese Rechte gesehen, über die wir gerade gesprochen haben. Und vielleicht ist jetzt gerade so in deinem Inneren, wo du denkst, oh Mann, ich merke, das ist der Punkt, wo ich dran festhalte. Das ist der Punkt, wo ich mich dran klammere. Dann bist du herausgefordert, genau das vor Gott hinzulegen. Bist du gerade in dieser Situation? Eigentlich hattest du dir die Führung Gottes anders vorgestellt. Du dachtest, er kümmert sich um das oder das andere, aber es scheint sich irgendwie nichts zu bewegen. Vielleicht ähnelst du mir, damals in der Bibelschule, wo du sagst, Gott, was soll das? Wieso habe ich nicht das oder das? Und du kommst immer mehr dahin, dass du sagst, sollte ich nicht mich doch selber um diese Dinge kümmern? Soll ich nicht doch wieder die Kontrolle übernehmen? Ich übernehme doch wieder das Ruder. Ich nehme selbst die Zügel in die Hand. Wieso greift Gott denn nicht ein? Wieso mutet er mir das zu? Wieso gibt er mir nicht einfach diesen Arbeitsplatz? Wieso kann ich nicht einfach diesen liebevollen Partner haben, für den ich so viel gebetet habe? Wieso macht mir meine Gesundheit immer wieder einen Strich durch die Rechnung? Vielleicht hast du schon gemerkt, dass Zweifel, Sorgen, Trauer, Wut und so eine Verbissenheit in dein Leben Einzug gehalten hat und in die Beziehung zu Gott. Wenn du das spürst, dann möchte ich dich bitten, dass du mir folgst zu Punkt 2. Das, was wir hier aus diesem Bibeltext über Vertrauen lernen können. Wir haben gesagt, was Vertrauen ist. Vertrauen bedeutet loslassen. Und jetzt möchte ich mit uns anschauen und die Frage stellen, wie kann ich vertrauen? Was tat denn die Witwe? Vers 15 und 16. Nach dieser unglaublichen Aufforderung von Elia heißt es in Vers 15, und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er zu Elia geredet hatte. Sie nahm ihr Recht, diese Handvoll Mehl und das bisschen Öl, und sie legte es ab. Sie ließ das los. So geht Vertrauen, loslassen. Sie legte ihr Recht in die Hand Gottes. In 1. Korinther, Kapitel 6, Verse 19 und 20, da heißt es über unser eigenes Leben: Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir sind sein Eigentum. Das sagt dieser Bibeltext. Was geschah bei der Witwe, als sie ihr Recht hinlegte und losließ? Sie selbst, Elia, ihr Sohn, ihr ganzes Haus, steht da, ihr ganzer Haushalt, wurde versorgt. Nicht nur ein Tag oder zwei, nein, bis zum Ende der Dürre. Solange die Witwe an dem Mehl und dem Öl festhielt, konnte Gott seine Versorgung nicht starten. Aber in dem Moment, wo sie losließ, begann Gott sie zu versorgen, begann für sie ein Wunder. Und ich bin davon überzeugt, dass für dich heute Morgen in deinem Leben auch ein Wunder beginnen kann. Das Wunder der Versorgung Gottes. Wie muss das für die Witwe gewesen sein, dass sie mitten in dieser Dürre am nächsten Morgen in diesen Mehltopf fasste und ihre Hand spürte, da ist noch Mehl da. Da ist noch Mehl da. Mein Sohn, komm mal her, da ist noch Mehl da. Und sie nimmt diesen kleinen Krug mit Öl und gießt das auf dieses Mehl, um einen Teig zu machen. Und da kommt Öl raus. Und am nächsten Tag wieder. Und wieder. Und jedes Mal, wenn ihre Hand in diesen Mehltopf greift, ist was da. Und jedes Mal, wenn sie den Ölkrug auskippt, ist was da. Sie erlebt die Versorgung Gottes, dieses Wunder Gottes mitten in der Dürre. Und das kannst auch du erleben, wenn du deine Rechte vor Gott hinlegst, wenn du loslässt und sagst, ich vertraue dir, dann kann Gott ein Wunder in deinem Leben bewirken. Mitten in deinen Umständen hinein kann Gott dich versorgen. Und er kann beginnen, die Dinge, von denen du dachtest, es ist dein Recht, dir zurückzugeben als Segen. Ich behaupte nicht, dass das einfach ist. Wirklich nicht. Ich behaupte nicht, dass das irgendwie so ein Spaziergang auf Rosenblätter ist. Irgend so eine verklärt romantische Vorstellung von Vertrauen. Es ist eine harte Entscheidung, seine Rechte loszulassen. Es ist nicht einfach, die Kontrolle Gott zu überlassen. Aber es ist gleichzeitig das Schwierigste und das Schönste zugleich. Warum nämlich? Weil ich ihm auch die Konsequenzen überlassen kann. Und was Befreienderes kenne ich nicht. Ich kann ihm die Konsequenzen überlassen. Liebe Leute, Predigen ist für mich eine Wahnsinnsschule. Das ist für mich so eine harte Schule. Und ich bin dankbar dafür. Ich habe hier schon mehrmals erzählt, was Predigen für mich für eine Herausforderung ist. Alles spielt rein, aber ich habe doch das Recht, jetzt irgendwie möglichst intelligent eine Predigt zusammenzustellen. Ich baue Illustrationen ein, damit es einfacher verständlich wird. Und dann werden die Leute berührt von Gottes Wort. Und natürlich ist das alles der Herr, aber ich bin der Kanal. Und dann zu sagen in der Vorbereitung, Herr, ich leg dir dieses Recht auf eine gelungene Predigt einfach hin. Ich leg's dir hin. Du kannst mit dieser Zeit machen, was du willst. Wenn du willst, dass mir die Worte im Hals stecken bleiben, dass ich immer nach Formulierungen suchen muss, dass ich hier anfange zu stottern, mein Skript nicht mehr lesen kann, die PowerPoint versagt, was auch immer. Es gehört dir. Du kannst damit machen, was du willst. Das ist einerseits ein bisschen beängstigend, aber Mut und Vertrauen entsteht nicht da, wo keine Angst mehr ist, sondern es entsteht da, wo dein Vertrauen größer ist als deine Angst. Und dann kann ich ihm die Konsequenzen überlassen. Und das gibt mir eine Geborgenheit, Predigten zu halten. Weil ich weiß, er wird mit dem machen, was ihm gefällt. Und ich gebe ihm das Recht ab. Ich möchte zusammenfassen die heutige Predigt. Und das steht auch im Predigtflyer. Und ich möchte dich einladen, nimm den Predigtflyer mit nach Hause. Alle wichtigen Punkte stehen drauf. Und auch die drei Schritte, zu denen ich dich heute einladen möchte. Und ich bin davon überzeugt, zu denen dich auch Gott einladen möchte. Vertrauen bedeutet loslassen. Und wie kann ich vertrauen? Schritt 1, identifiziere das, was du als dein Recht festhältst. Schreib es auf. Formulier es möglichst konkret. Schritt 2, übergib Jesus im Gebet dieses Recht und lass es los. Das ist schwer. Und als dritten Schritt, entschließe dich, Gott, für alles zu danken, was auch immer als Konsequenz dieser Entscheidung folgen wird. Und du wirst erleben, wie eine neue Leichtigkeit, eine neue Gelassenheit in dein Leben Einzug hält. Du wirst erleben, wie du mitten im Sturm fast schon wie Jesus selbst auf diesem Boot mit den Jüngern schlafen kannst. Du wirst erleben, was es bedeutet, was geschieht, wenn du loslässt, dass du nämlich getragen wirst. Ich möchte mit einem letzten Bild die Predigt beenden und dann wollen wir miteinander das Abendmahl feiern. Letzte Woche waren wir an der Lag und ich kann mich noch gut erinnern, letztes Jahr sind wir mit einigen Leuten hochgelaufen nach, wo diese Holzbrücke ist. Diesenhofen, genau. Und wir sind da auf diese Brücke und es ist schon ein spezieller Moment, wenn du durch dieses Fenster kletterst und dich auf die andere Seite stellst und du hältst es so fest, gell, diese Brücke. Und da zieht es und du sagst, kommt ein Boot, nein, du kannst springen. Oh Mist, ich dachte, ich hätte noch ein paar Sekunden für die Entscheidung. So, und dann stehst du da an dieser Holzbrücke. Darf man Mist in der Predigt sagen? Ich weiß es nicht, wir schneiden es raus. Und du stehst an dieser Brücke und dann kommt nämlich ein spezieller Moment, das Loslassen. Und du lässt los. Und du hast erstmal so ein flaues Gefühl in der Magengegend, weil zwischen Loslassen und Ankommen gibt es immer eine Wartezeit. Die ist sehr kurz im freien Fall, aber trotzdem so ein flaues Gefühl. Und dann patsch in den Rhein rein. Und dann spürst du augenblicklich, dass diese große Wassermasse dich beginnt zu tragen. Und sie nimmt dich mit. Und du musst beinahe nichts mehr tun. Du musst nur sehen, dass du über Wasser bleibst. Vielleicht hast du eine Schwimmnudel dabei oder irgendwas anderes. Schaut, ich glaube, das ist das Bild, wenn es ums Vertrauen Gott gegenüber geht. Es gibt diese Momente, wo wir an der Kante stehen und sagen, okay Gott, ich lasse los. Ich lasse jetzt mein Recht los. Und dann lässt du los. Und dann hast du vielleicht ein flaues Gefühl in der Magengegend, weil eine kleine Wartezeit entsteht. Aber Gott steht zu seinem Wort. Du kannst ihm vertrauen und du wirst erleben, wie er dich trägt. Wie diese Masse, diese Gewalt an Liebe Gottes dich auffängt und trägt. Das ist die Grundbedeutung von Vertrauen. Und worauf du vertrauen kannst, darüber reden wir am 1. Oktober.